Herzlich willkommen bei Frau Endlich spricht über Tod und so. Oma Paula hat immer zu mir gesagt, Miriam, du musst mit den Leuten schwätzen. Und das möchte ich hiermit tun. Über Tod, Abschied, Trauer und Humor. Und jetzt Ohren auf, Herz auf und viel Spaß. Michelle Fallier ist mein nächster Gast und ich freue mich total, Michelle, dass du mit mir dieses Interview gemacht hast. Wir haben uns vor Jahrzehnten auf einer Küchenparty irgendwann mal kennengelernt. Damals habe ich sie noch stehend, gehend getroffen. Mittlerweile sitzt Michelle im Rollstuhl. Sie hat einiges zu erzählen aus ihrem Leben, auch wie sie ihr eigenes Leben neu entdeckt hat. Sie hat eine unglaublich tolle Ausstrahlung, wahnsinnig viel Power und eine großartige Einstellung zu Leben und Tod, wie ich finde. Im Hintergrund hört man immer mal wieder Vogelgezwitscher, das ist Schapusi, ein Wellensittich, der leider mittlerweile auf die andere Seite gewechselt hat. Wir grüßen dich, Schapusi, und vielen Dank, dass du unser Interview so schön bezwitschert hast.
Ist es jetzt ein Plaudern zum Kaffee und zum Joint? Oder es ist schon ein Joint, oder was ist das jetzt hier?
Ich nenne es immer Spliff.
Spliff?
Spliff, ja.
Das ist der.
Oder meine kleine Zigarette. Ich bin jetzt nicht der Typ, der einen macht und voll bis zum Anschlag und den dann raucht und dann 3 Stunden irgendwie in der Ecke sitzt. Das mag ich nicht. Ich mag lieber so kleine bisschen was rein rauchen, gut ist.
Und man muss jetzt auch sagen, du darfst es ja auch. Also du bist ja eine der wenigen in Deutschland, die das offiziell darf.
Naja, wir werden schon immer mehr. Also so ist es nicht. Ich bin nicht eine der wenigen, nicht mehr wenig. Früher ja, aber heutzutage, ich glaube, das kommt immer mehr, weil die halt einfach begreifen, es ist für viele Krankheitsbilder gut. Nicht nur jetzt für den Schmerz. Ne?
Eben, um das jetzt mal ganz ordentlich aufzudröseln, du bekommst jetzt von der Apotheke dieses hochpure Gras, bekommst du als Rezept. Und du bekommst es jetzt seit wie vielen Jahren?
Oh, pass auf. Ja, seit 2013. Und ich musste es wirklich erkämpfen. Habe einen schweren Weg bis dahin gemacht. Also mit Vergehen, Anklage, Verurteilung, Wiedervergehen, Wiederverurteilung. Bis ich dann, und da hat die Richterin wohl recht gehabt, gesagt hat zu mir, Frau Fallier, warum haben Sie es nicht gleich beantragt? Und ich habe dann sagen müssen, ja, weil ich es nicht gewusst habe, dass ich es beantragen kann. Das sagt einem ja keiner. Das muss man erst mal eruieren und sich schlau machen. Und ich weiß, dass ich aber, glaube ich, die zweite war, die das mit demselben Krankheitsbild gekriegt habe. Weil ich nämlich über das Krankheitsbild darauf gekommen bin, dass ich mich überhaupt damit behandeln lassen kann.
Kommen wir mal zu deinem Krankheitsbild. Wie heißt es, was ist es und was bewirkt es?
Also die Krankheit heißt hereditäre motorisch sensible Neuropathie, HMSN oder Charcot-Marie-Tooth-Syndrom, ist eine neurologische Erkrankung der Nervenaußenschicht. Da sind die Verbindungen unterbrochen. Dadurch hast du einen verlangsamten Weg von den Füßen bis zum Gehirn. Und die Folge ist Muskeldystrophie, also Muskelabbau. Fängt an den Füßen, hat sich bei mir ganz klar herausgestellt, dass ich das eigentlich mein ganzes Leben lang hatte. Ich bin immer viel umgeknickt, also die Kraft an den Beinen fehlt da. Und wird sehr spät immer festgestellt, außer es ist jetzt die schwerere Form. Ich habe jetzt den Typ 1, der ist eigentlich von der seltenen Krankheit die geläufigste Form. Und ja, man verliert die Beinmuskulatur, also die Heberfunktion des Beines, hebt dann praktisch mehr aus dem Oberschenkel, Po-Muskulatur und fällt oft hin. Ist auch ähnlich wie MS, finde ich. Dann befällt es die Hände auch, also die Muskulatur. Praktisch alle Extremitäten, die weiter weg sind. Die Füße sind am weitesten vom Gehirn weg. Das ist praktisch der weiteste Weg, die schlechteste Verbindung. Also ist das der erste Abbau. Mit der Muskeldystrophie geht nicht nur der Muskel weg, sondern auch die Empfindung. weil das ist ja so eine muskuläre Empfindungsstörung. Das heißt, wenn meine Füße kalt werden, spüre ich nicht. Erst wenn es dann hier kalt wird,
also bis zum
Oberschenkel, ja, die Krankheit geht jetzt bis hier.
Bis zur Mitte des Oberschenkels.
Mhm. Und wird weiter.
Und da spürst du nichts. Also wenn man dir jetzt da ins Knie reinhaut.
Doch, das spüre ich schon.
Achso, das geht schon.
Doch. Ich habe, also ich spüre die Kälte nicht. Also warm, kalt ist ganz schwierig. Und auch gefährlich, ne? Also die Wärmflasche darf da auch immer nur so ein bisschen. Also es ist nicht so, dass ich nichts empfinde. Ich brauche nur länger.
Und der Reflex, wenn man dir jetzt da in die Kniescheibe rein.
Nichts. Beides weg.
Schlägt nicht aus.
Ne? Gar nichts. Auch bei den Armen habe ich keinen Reflex. Nur den Kopfreflex. Du merkst schon. Manchmal kann man das einfach nicht ernst nehmen. Ja, das ist schon blöd. Aber ich habe es 2006 erfahren. 2008 bin ich in den Rollstuhl gekommen. Ich habe das erfahren, dann habe ich gedacht, okay, Muskelabbau, was tust du dagegen? Also baust du Muskel auf. Hab Muskel versucht aufzubauen und habe damit eigentlich den Verlauf verschnellert, unwissentlich. Weil die Muskeln natürlich übertrieben beansprucht worden sind. Und dann reagiert der Körper einfach mit Abwehr und baut ab.
Ohne das hätte ja mal jemand sagen können.
Oder ja, ich wusste das später. Ich habe das erst später erfahren. Dann kommt natürlich auch dazu, dass da so ein Überlebensmechanismus bei mir eingesetzt hat. Ne? Ich will das nicht. Ich will auch nicht dauernd umknicken oder nicht richtig gehen können. Ich will nicht mit dem Rollator durch die Gegend fahren, was ich ja dann auch musste.
Wie alt warst du denn damals, als es dann quasi in den Rollstuhl ging?
40. Das war ätzend. Ich war überhaupt nicht bereit dafür und habe dann wirklich also ganz schön knapsen müssen, also mit der Pflege, weil du dann auf einmal merkst, dass, da bin ich dann eigentlich so, du hast richtig zuschauen können. Rollstuhl, dann immer mehr Hilfe, weil du im Rollstuhl nicht mehr alles machen kannst. Dann brauchst du ambulante Pflege mit Muttern zusammen, die hat auch noch geholfen, dann ist die aber krank geworden. Und dann ist die weggefallen auf einmal da. Und ich habe auch für mich entschieden, ich möchte das nicht, dass meine Mutter, die also so lange Pflegekraft war, jetzt mich auch noch pflegt und darüber aus krank wird. Also habe ich mir einen Pflegedienst besorgt und dann hatte ich 24 Stunden Pflege. Das war dann 2014 war das.
Und wie warst du dann so am Anfang damit? Dein Geist, wie ging der damit um? Und mit der Annahme, dass du jetzt Hilfe
ganz
brauchst?
Ganz miserabel. Richtig heftigste Depressionen gekriegt. Lebenswillen, der ist dann echt abhanden gegangen. Dann bin ich ja auch noch in die Schilddrüsenunterfunktion reingekommen. Immer dicker geworden. Ich wollte es nicht. Also ich wollte eigentlich nicht mehr leben. Was für mich ganz schlimm war, diese Pflegesituation. Also sich auf meine Mutter verlassen zu müssen, zu sehen, der geht's nicht gut. Ich wollte es einfach nicht und habe echt gedacht, so, ob es nicht vielleicht für sie eine Erlösung wäre, wenn ich gehe.
Von dieser Erde?
Genau, damit sie mich nicht pflegen muss. Und ja, also ich weiß gar nicht, ob man das nachvollziehen kann, zu wissen, also das wird immer schlimmer, sukzessive. Und du wirst immer mehr auf Pflege angewiesen sein in Zukunft. Und dann jemand zu haben, der sich eh schon sein ganzes Leben lang aufgeopfert hat für den Beruf, dem dann noch aufzubürden, im Alter mich zu pflegen. Sie hat gesagt, na, also das ist doch gar keine Frage. Natürlich mache ich das, aber ich konnte es nicht.
Dann hat sie das dann auch annehmen können, dass du gesagt hast, nee, ich möchte nicht mehr, dass du das machst?
Also da ist dann der Umstand dazugekommen, dass sie krank geworden ist. Mein Entschluss stand fest, in dem Moment, wo sie krank geworden ist, wusste ich, so gehe ich auf gar keinen Fall weiter. Und da war mir aber dann auch klar, also ich habe 2006, wie ich das erfahren habe, und die Frau hat mir sehr geholfen, eine Therapie angefangen, damit klarzukommen mit der Trauer, die ich, also ich habe wirklich so eine große Trauer empfunden. Ich bin gern spazieren gegangen. Ich bin gern mit dem Hund spazieren gegangen. Ich habe wahnsinnig gern getanzt. Und alles, was man mit Füßen macht, so mit Beinen, Füßen, gern gemacht. Ne? Und dann ging es nicht mehr. Der Rollstuhl, der war ein Weg, aber da musstest du auch erst mal lernen, Rollstuhl annehmen, Rollstuhl sitzen, okay, der macht einiges einfacher, weil du hast die Schmerzen in den Beinen nicht mehr, du fliegst nicht mehr um. Aber dann kamen ganz andere Barrieren auf mich zu und die fand ich dann auch nicht gut.
Wie zum Beispiel?
Ich bin ja am Anfang noch selber gerollt und also die größte Barriere war für mich immer von zu Hause zur U-Bahn den Weg zu rollen, mich also selbst anzutreiben und auf einmal wahrzunehmen, dass der Gehweg abfallend ist zur Straße. Da kann ich mich wie heute erinnern, ich roll da so und merke, wie mir der linke Arm, also ich bin praktisch, fahre die Straße entlang, so wie Autos auch fahren, merke auf einmal, der linke Arm wird ja dann mehr belastet. Also der Arm auf der abfallenden Seite wird mehr belastet. Das heißt, du musst viel mehr Kraft investieren. Und da weiß ich nur, dass ich dann auf dem Weg war. Ich hatte den Termin und ich wollte heulen, weil das so anstrengend war. Und ich nicht gewusst habe, wie soll ich es davor schaffen. Und war echt auf dem Weg und ich habe fast geheult. Ich dachte so, das geht ja gar nicht. Was für eine Scheiße. Viel geflucht, aber trotz alledem nicht an anderen ausgelassen. Und ich habe das halt alles in mich gefressen, ne? Ich habe ja dann auch noch meinen Job verloren, weil die Firma ist nach Hamburg gegangen damals, also arbeitslos krank. Ja, was habe ich gemacht? Musik gehört, mich gekramt, zwar rausgegangen, aber ja, ich weiß nicht, so ein Selbsthass, Bulimie wieder gekriegt, so ansatzweise, was ja dann auch mal so ein Selbsthass ist, sich zu bestrafen für etwas, was man gar nichts dafür kann, aber man muss ja irgendwo hin mit seinem Hass. Und ich bin jetzt keiner, der sich irgendwie cuttet oder so.
Wann würdest du sagen, war der Umschwung?
Also bis ich richtig angekommen war. 2018 bin ich angekommen. Ich habe ein Bild gemacht, das hängt im Bad, bei mir im Bad. Das nenne ich immer mein Seelenbild. Da habe ich erstmal einen Gruß an alle Frauen, an alle Shades, aus einem schwarzen Magazin genommen, schwarze Frauen. Und so eine Art Collage gemacht und da so praktisch so Sprüche wie Affirmationen. Und das Bild war dann das letzte Bild, das ich 18 gemacht hatte. Und dann war ich weiß nicht, kennst du das Gefühl, wenn du dich auf einmal, wenn du zuversichtlich bist, dich auf einmal wohlfühlst und dir denkst, ja, du kannst halt das nicht, aber dafür hast du was anderes. Mhm. Und das Gefühl hatte ich dann. Und dann war ich seltsam ruhig, eine Freude, so ganz mehrere Gefühle durchlebt und dachte so, ja, okay, jetzt ist, wie es ist. Jetzt bist 10 Jahre im Rollstuhl und eigentlich hast du dich nur verbessert im Sinne von geistig besser aufgestellt, körperlich, okay, der Abbau ist einfach da, aber das ist nicht so schlimm mehr.
Wer ist da?
Der Abbau, okay. Der körperliche Abbau ist da, aber es ist nicht mehr so schlimm. Also was auch immer jetzt kommen mag, es ist, wie es ist. Bis dahin werde ich aber noch die Welt rund machen, noch Kolumnen raushauen, Interviews führen, Fotoshootings machen.
Wann wurdest du denn zum ersten Mal mit Tod konfrontiert?
Tod im Sinne von, dass wirklich jemand gestorben ist. 17 oder 18 war das. Da hat von meinem Cousin der Sohn Selbstmord begangen. Und bei mir ist dann ein Film abgelaufen. Ich habe mit 3 Jahren ein Selbstmord gesehen, wo sich jemand vor den Zug geschmissen hat. Und habe das natürlich nicht wahrgenommen im Sinne von, da ist jemand tot, sondern erst viel später. Und durch Erzählungen mit meiner Mutter aufgearbeitet, hat die mir eben gesagt, ja, pass auf, da hat sich jemand umgebracht gehabt und du hast es gesehen. Die haben aber gedacht, du hast es nicht gesehen. Und hast es mit nach Hause genommen, hast Albträume gehabt. Und wie das passiert ist, dieser Inzident, da kam dann auf einmal das Bild wieder, dieser Körper. Also es war wie ein Film, der wieder aufschlägt, wieder da ist, präsent ist, als wenn es gestern passiert ist. Und das Krasse ist, dass ich die Bilder, die ich über die Jahrzehnte gespeichert habe, dass die nicht gehen. Ich sehe das Bild und es geht nicht raus. Also jetzt tangiert es mich nicht mehr so, kann damit leben. Aber das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Und dann natürlich ja meine Aktion, die ich gebracht habe, Jahre vorher. Da habe ich ganz viel Tabletten geschluckt und bin dann zu meiner Mutter gefahren und wollte mich verabschieden von ihr. Und die war nicht da. Dann bin ich wieder zurück nach Hause, schon im Delirium, auf die Toilette, alles ausgespuckt, bis es nicht mehr ging. Und dann habe ich mich hingelegt und dann habe ich einen Filmriss. Am nächsten Tag abends dann aufgewacht. Danach habe ich mir dann auch Hilfe gesucht. Da hatte ich dann eben diesen sexuellen Übergriff verarbeitet, der dann einfach, ja, ich weiß auch nicht, meine Lebenskrisen, die sind immer so schlagartig auf einmal da gewesen und ich war in der Situation und wusste nicht, was ich tun soll.
Warte.
Wir müssen das anders rumdrehen.
Ja, ja. Also, hast du es nochmal sortiert?
Also sortiert. Ich habe mit 15 einen sexuellen Übergriff erlebt. Habe jahrelang Bulimie deswegen gehabt. Habe dann mit 28, da war ich in so einer Beziehung. Ich hatte eine Freundin, die selbst eigentlich in einer Beziehung war. Ich war praktisch Ex-Spusi. Und irgendwann sind wir so aneinander geraten und ich war so todunglücklich über mein Leben, über das Dasein und wollte nicht mehr so. Also das ist für mich immer so, dann will ich einfach nicht mehr. Und dann kann ich wirklich sagen, dass ich aus der Situation heraus diese Schmerztabletten gefressen habe. Ich weiß gar nicht, wie viele. Warum ich mich von meiner Mutter, dann wollte ich mich von ihr verabschieden. Sie war mit dem Hund weg. Und das, der Wahnsinn, ich bin also hin zu ihr gefahren und bin dann wieder zurückgefahren. Und dann habe ich gesagt, nee, so kann ich nicht gehen. Alles ausgespuckt. Am nächsten Tag kam die Freundin eben, die hat das mitgekriegt. Und da war dann für mich, und Gott sei Dank, meine Mutter hat mir immer beigebracht, wenn du dir das Bein gebrochen hast, dann gehst du zum Arzt. Ist deine Seele kaputt? Dann gehst du eben zu einem Arzt, der die Seele betreut. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht und habe dann eben eine Therapie gemacht. Und in Wirklichkeit ging es darum, dass ich mich nie selbst wertgeschätzt habe. Auch in dieser Dreiecksbeziehung. Ich habe mich selbst nicht wertgeschätzt, dass ich sage, pass auf, hey, das geht so nicht. Zwar letztendlich hat die Frau sich dann getrennt und entschieden, aber trotzdem, meine Wertschätzung mir gegenüber war null. Und das dann auf einmal rauskristallisieren, dass zum Beispiel dieser sexuelle Übergriff, den ich nie verarbeitet hatte, sondern verarbeitet, indem ich bulimiekrank geworden bin. Diese Bulimiekrankheit war wie ein trockener Alkoholiker. Die hat jederzeit ausbrechen können, ist auch immer wieder ausgebrochen. Ich war todunglücklich darüber, bis ich eben gelernt habe, mich zu lieben, mich zu nehmen, wie ich bin. Und dass dieser eine Mensch, und Gott sei Dank konnte ich das auch trennen, wie, weiß ich selbst nicht. Es war auch nicht der Grund, dass ich dann mich den Frauen zu orientiert habe, das war es nicht. Ich war damals schon so, der Mensch ist es, der mir gefällt, also ist egal. Und ja, und da habe ich dann erst gelernt, erst mal zu essen, wieder normal zu essen, die Bulimie, trocken zu werden, sage ich absichtlich trocken. Ich bin auch heute noch nicht gefeit davon, weil das kann immer wieder kommen. Und ja, positiv auch zu schauen. Und wie gesagt, da hatte ich ja schon die ersten Anzeichen eben von den Beinen. Also ich hatte auch schon eine OP, also da war ich dann schon im dritten Beruf, den ich dann nochmal umgelernt habe, also Multimedia Operator. Und da habe ich dann erst wieder gelernt zu kämpfen für mich, einzustehen, um mich selbst beautiful zu sehen. Ja, und dann ging es mir sukzessive besser. Wobei immer diese Problematik Beine, was ist da? Was ist da los? Ja, bis zu 2006 dann, wo ich wusste, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich weiß noch genau, ich bin zum Orthopäden gegangen, habe gesagt, ich habe irgendwas. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das war dann so, ja, 12 Jahre danach. Man weiß es ja immer nicht, gell? Gott sei Dank, was in der Zukunft kommt und was für ein Hammer bereit liegt. Deswegen sage ich immer, heute jede Minute genießen. Und wenn du faul bist, dann genieße auch dein Faulsein. Ja, diese Erkenntnis, ich finde es immer so hart, wenn du dann nachher da sitzt und eigentlich merkst, so, oh, was hast du alles schon in deinem Leben durchgemacht und trotzdem immer aufgestanden, wieder weitergelaufen, aufgestanden, weitergelaufen, anders geht's gar nicht. Und Gott sei Dank bin ich ein sehr humorvoller Mensch. Das hat mich echt, glaube ich, sehr, sehr bewahrt. Ist auch eine gute Maske.
Hattest du schon immer Humor?
Ja. Ich lache gern. Das ist unser großes Credo in der Familie, einmal am Tag zu lachen für die Seele.
Lachst du auch gerne über dich?
Meistens über mich. Also. Ja, weil einfach manchmal so blöd, so lustig auch. Ne? Ja, nee, Lachen ist gesund und Lachen. Ich lache gern. Am liebsten laut und heftig. Lachkrämpfe sind besonders gut, da muss ich dann immer nur aufpassen, dass ich dann nicht so Atemnot kriege, dass ich denke, jetzt sterbe ich am Lachen. Ne?
Also wenn man so ein Spliff...
Spliff?
Spliff.
Spliff?
Spliff mit F.
Spliff.
Spliff. Wenn man so ein Spliff raucht, dann sagt man ja auch, dann ist man ja lustiger drauf und so. Bist du deswegen auch lustiger drauf oder warst du das eh schon vorher immer?
Ich bin schon immer so gewesen.
Ich meine, merkst du das überhaupt noch?
Manchmal?
Ja.
Okay. Manchmal, es kommt immer drauf an. Manchmal, manchmal nicht. Ich tue ja nicht so viel rein, dass ich stone vor dir sitze. Das will ich ja gar nicht.
Ja, das möchtest ja, du jetzt eh nicht, weil wenn ich jetzt hier so passiv inhaliere, dann bin ich halt.
Dann bist stoned. Du diejenige, die stoned ist. Ja,
ich muss ja noch nach Hause fahren.
Ah, das machst du locker.
Ich muss ja hier übernachten.
Da!
Wegen die Couch. Aber also du sagst schon, dass du spazieren gehst und nicht rollst.
Ich bin immer noch im Gehmodus. Also ich sag nie rollen. Das passt auch deutsch nicht. Ich roll spazieren. Das geht nicht. Das taugt mir nicht. Das hört sich nicht gut an.
Ich gehe ein bisschen raus zum Rollen.
Du, ich rolle mal rund ums Eck. Du, ich gehe jetzt rollen. Was ich, wenn ich zum Beispiel schnell fahren will, komm, geh mal Fahrrad fahren. Weil wenn ich schneller fahre, brauchen wir ein Fahrrad. Also komm, geh mal Fahrrad fahren.
Wie schnell kannst du hier fahren?
Der geht 7 und der geht 9. Das ist mein neuer.
Wie ist das mit dem, wie lange hält da die Batterie? Und wenn du dann mal tanzen gehst, wie lange kannst du dann mit dem Rollstuhl tanzen?
Ja, kommt drauf an, wie wild ich bin. Also,
wie viele du?
Der fährt irrsinnig lange. Man kann das gar nicht so in Stunden ausmachen, aber ich komme ziemlich weit damit.
Okay, also du kannst auch eine ganze Nacht durchtanzen.
Ja, ja. Und wenn, den kann man umstellen, dann kann man schieben. Der Arme, der hat schwere Reifen, weil ja der Motor in den Reifen drin ist. Aber man kann ihn zur Not auch schieben, wenn er wirklich ausgehen sollte.
Also wie beim E-Bike. Wirst du diskriminiert?
Witzigerweise hatte ich erst vor kurzem mit einem Assistenten darüber gesprochen, weil der fährt mit dem Fahrrad hinter mir her. Und er sagte immer, das ist ganz krass, man sieht sofort, wenn du lächelst. Sag ich, wieso? Dann sagt er, ja, weil wenn uns zum Beispiel Fahrradfahrer entgegenkommen, da sind so viele dabei, die lächeln. Und dann weiß ich genau, du lächelst auch.
Also kann man sagen, dass du diejenige bist, die den ersten Schritt auf die anderen zugeht, im Sinne von, du lächelst hier an, du nimmst Blickkontakt auf und dadurch...
Oder, also, wenn ich fahre, dann bin ich ja meistens, also, mich befreit es, ich freue mich, ich bin glücklich und du wirst lachen, wenn ich dann fahre, Vollgas, yeah. Da sitze ich manchmal im Rollstuhl und lächle. Das merken die anderen ja auch. Nee, aber es ist schon lustig. Also, es ist nicht so, dass ich mein Gegenüber suche, aber ich schaue meine Mitmenschen an. es passiert mir ganz oft, dass ich, also ich sitze schon mal nicht da und gucke, Dreskalmig, selten. Und wenn ich, also wie gesagt, wenn ich rausgehe, dann bin ich immer gut drauf, das freut mich immer, es macht Spaß, gerade wenn die Sonne scheint, da bin ich glücklich und das lasse ich dann auch die ganze Welt spüren und teile mich mit einem Lächeln und es kommt so oft zurück, egal ob man es will oder nicht. Ich war ja, was Rassismus betrifft, sehr viel demütiger. Ich bin auch eher so der Typ, der sagt, so wie du reinschreist in den Wald, so kommt es auch raus. Also ich habe wenig, also sagen wir es, wenig Rassismus ist falsch, weil Rassismus ist ja immer da, aber ich bin gut zurechtgekommen damit, weil ich mir denke, ich gehe auf den Menschen zu, positiv, und in der Regel bekomme ich auch positiv wieder zurück.
Ja, wenn du da lachend im Rollstuhl sitzt.
Ja, es gibt schon auch andere Blicke, ne? Also es gibt auch verächtliche Blicke, wo du dir wirklich denkst, okay, du bist Mensch zweiter Wahl und wieso, du bist schwarz und sitzt im Rollstuhl, hast auch noch so eine Wahnsinnskarre unterm Arsch. Wer bist du? Ausländer. Wieso hast du was Besseres als wir Deutsche? Tja, da kann ich dann nur sagen, wer schlau ist, der kommt weiter. Du musst halt einfach kämpfen für dein Zeug. Ist so. Es wird einem nichts geschenkt. Und ich bin halt auch jemand, der mit der Krankenkasse wirklich argumentiert, der erklärt, warum das so ist. Und ja, das ist einfach auch Teilnahme am Leben, ne? Und das macht es dir halt ein bisschen leichter. Und das bisschen leichter ist schon so viel schön, dass, ja, da muss man kämpfen dafür.
Glaubst du denn daran dann, dass es weitergeht nach dem Tod?
Keine Ahnung. Wenn ich tot bin, dann bin ich tot. Da mache ich mir keine Gedanken drüber. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt hier im Leben. Das ist schon anstrengend genug. Da kann ich mir jetzt nicht noch Gedanken machen, was ist, wenn ich tot bin. Zumindest bin ich dann auf jeden Fall sauarm, weil das, was ich hier habe, das konnte ich ja dann nicht mitnehmen. I don't know. Nee. Nein. Obwohl, manchmal habe ich so Déjà-vus. Kennst du das, wenn du irgendwo hinkommst und dir denkst so, hier war ich schon mal. Obwohl du genau weißt, du warst da noch nicht. Könnte schon sein, dass da was dran ist. Aber wie gesagt, da braucht man ja nochmal eine neue Stunde. Ich bin sehr zurückhaltend, aber ich kann, wenn mich jemand anspricht, dann gehe ich wie so eine Blume auf und laber dir einen Wolf ab.
Aber gehst du dann auch wieder zu?
Natürlich.
Wenn derjenige weggeht?
Ja.
Aber gehst du für dich selber auch auf?
Ja. Immer wieder mal. Immer öfters. Auf jeden Fall. Ich sage immer, wir sind ja jetzt in einer Zeit groß geworden. Wir haben so viel Tolles auch erlebt, so viel Befreiendes. 70er Jahre als Kind, ja, da hat man eine große Freiheit gehabt, weil die Eltern einfach auch befreit gelebt haben, ne? 80er Jahre, die ganze Musik, die hochgekommen ist, die ganzen Gruppen, die ganzen Stars, Konzerte, die man noch live gesehen hat, weil es einfach keine andere Art gab, ne? Heute brauchen wir nicht mal mehr auf ein Konzert gehen, weil es gibt entweder YouTube-Konzerte oder du gehst ins Netflix, Amazonien und wie sie alle heißen.
Ja, und zusätzlich darf man ja sowieso gerade nicht und du weißt nicht, wann das wieder möglich ist, auf Konzerte zu gehen.
Ich sag's dir, wir haben schon gefeiert, weil jetzt in meinem Freundeskreis und auch meine ganzen Assistenten, wir sind ja jetzt alle dann bald durchgeimpft. Und da haben wir schon gesagt, wir freuen uns schon auf die nächste Soul Party. Die wird legendär. Das darfst du aber glauben. Shake your butts. I tell you. Shake him. Geladen wild. Ja. Das ist. Ich glaube, das ist eben, was mich so demütig macht. Weil wir sind so verwöhnt eigentlich, wenn du überlegst, was wir alles haben. Guck ich nach Amerika. Was haben die? Wenn du da krank wärst, dann gleich der Pleitegeier über dir, wenn dir irgendwas passiert. Wenn ich dieselbe Krankheit hätte, drüben, ich weiß nicht, wie wir das hätten bezahlen sollen. Da bist du dann verschuldet bis zum Tod, sozusagen. Und da kannst du wirklich sagen, wir sind hier so geschützt. Wir haben gute Krankenkassen, auch wenn sie schwierig manchmal sind. Aber wir kriegen unsere Medikamente. Ja, und da merkst du halt in so einer Zeit, wie wertvoll das eigentlich ist, gesund zu sein, Dinge machen zu können. Viele Menschen müssen sich neu erfinden, aus der Jobnot heraus. Was ich super interessant finde, ja, wenn jemand sagt, ja, ich gehe in eine Behinderteneinrichtung und mache da Assistenz, da kann ich nur klatschen. Ob es das Richtige ist, das ist was anderes, aber ich finde es toll.
Den Schritt überhaupt zu gehen.
Ja, du, ich habe mich auch dreimal neu definiert und neu aufgestellt und ich hätte mich auch ein viertes und ein fünftes Mal, man kann nicht stehen bleiben. Ich habe manchmal das Gefühl, wer stehen bleibt, der bleibt auf der Strecke. Ich würde ja so gerne auch mal wieder in den Wald, weil diese Waldluft mag ich so gern, aber ich überlege mal, wie ich am besten zu einem Wald komme, ja. Es gibt ein Busunternehmen, ja, aber das muss man dann halt selber bezahlen auch. Das wäre schon cool, in den Wald fahren. Komm, mach mal einen Waldspaziergang. Ich habe letztens auch geschimpft, ja, die Hauptstraße wurde ja jetzt verkehrsberuhigt. Und da haben sie ja in die Mitte so eine Art Insel gebaut. Und der Randstein ist 2 Zentimeter hoch. Und ich habe mich so geärgert. Und da merkst du halt, also es ist nicht einfach so. Im Rollstuhl zu sitzen, also gerade U-Bahn fahren, immer erstmal auschecken, geht der Aufzug, ne? Und wenn man jetzt mal so überlegt, na, wir werden immer älter. Wir haben hier so Randsteine, ich habe letztens eine Frau im Rollator gesehen, kleiner Randstein. Du, die ist aber richtig ins Schwitzen gekommen, weil wenn du jetzt nicht die Kraft hast oder den ein bisschen lupfen kannst, dann stehst du da und bleibst an so einem 2 Zentimeter Randstein hängen. Das sind so kleine Barrieren, die überblickt man selber. Ich als gehender Mensch zurückdenken, ich hatte ja damals schon eben auch behinderte Freunde. Ich habe dann nicht drauf geachtet, aber ich war immer sehr hilfsbereit. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ich brauche Hilfe, dann gehe ich sofort hin. Nie selber hingehen, also außer ich habe gesehen. Da geht was nicht. Ja. Dann schon.
Ist das so eine Regel, die du mitgeben kannst?
Ja, das ist eine große Regel. Man kann fragen, kann ich Ihnen helfen? Soll aber dann nicht sauer sein oder aggressiv reagieren, wenn der Mensch sagt, nein, danke, ich brauche keine Hilfe. Manche können das tatsächlich nur allein. Es gibt aber auch andere, die freuen sich, wenn ihnen geholfen wird. War ich auch früher, wie ich immer alleine gefahren bin, auch immer. Wenn mir jemand geholfen hat, da habe ich mich sehr gefreut. Weil das einfach auch die Anteilnahme noch da ist. Ne? Ich bin mal rückwärts aus der Straßenbahn gefallen. Mit dem Rollstuhl, im Winter war das. Bin raus, da kommt ja die Rampe raus. Ne? Und dann war das zu schräg, dann hat sich hinten dieses Teil da verkantet. Und dann macht's plopp und auf einmal liege ich so da. Und da hat auch der Straßenbahnfahrer halt einfach nur das raus, die Rampe rausgelassen. So. Dann ist der aber ganz schnell aus diesem Häuschen rausgesprungen. Bin ich echt so da gelegen.
So ein Marienkäfer.
Das fühlt sich so scheiße an. Die Trambahn war voll. Es sind mehrere Leute rausgesprungen, haben mir gleich geholfen.
Die nächste Frage, was ist für dich das Schwerste? Also es muss jetzt gar nicht mal so eben körperlich bezogen sein, was dir schwerfällt, sondern grundsätzlich.
Ich tue mir manchmal wahnsinnig schwer, meine inneren Dämonen zu bekämpfen, zu zähmen, zu beruhigen. Das habe ich ab und zu. Also zurzeit kämpfe ich mal wieder gegen den Dämon Depression, der mich wahnsinnig stresst, weil ich ganz klar merke, da ist was am Kommen, aber ich habe keinen Bock drauf. Man kann es aber nicht abwenden.
So keine Verteidigungsmechanismen im Laufe der Jahre so entwickelt? Oder?
Doch. Natürlich, aber trotzdem tue ich mir immer wieder schwer damit, meine Dämonen zu bekämpfen. Meine seelischen Dämonen, ja. Aber immer wenn es dann überwunden ist, dann habe ich immer das Gefühl, okay, so schwer ist es dann doch nicht. Das ist ein Widerspruch in sich, aber das kommt mit einher, finde ich. Ja, jeden Tag aufzustehen, zu sagen, hey, neuer Tag. let's get started, let's do the routine.
Welche Erkenntnisse hast du aus deinen bisherigen Lebensjahren gewonnen?
Dass das Leben immer wieder eine neue Überraschung für einen auf Lager hat. Das ist, glaube ich, die größte Erkenntnis. Und dass einfach immer eine Veränderung stattfindet und dass die auch gut ist. Und dass es gut so ist.
Hast du Angst? Und wenn ja, vor was?
Angst? Ich habe keine Angst. Ich habe Angstmomente, wenn zum Beispiel ein Moment kommt, dass ich einen Anruf kriege aus Amerika, mein Vater ist gestorben. Das sind so Momente. Oder meine Mutter, mit meiner Mutter ist was. Aber dass ich sage, Angst, nein, ich habe keine Angst. Es sind immer nur Momente, die kommen und dann denkst du auf einmal, oh Gott, was. Und dann breche ich auch manchmal in Tränen aus. Das ist tatsächlich so. In dem Moment. Deswegen kann ich nur sagen, es sind Momente. Ich habe generell keine Angst. Auch nicht mal Angst vorm Sterben. Weil das einfach ein Prozess ist, der kommen wird, so oder so. Ich hoffe immer darauf, dass ich nicht elendig sterbe. Das ist mein einziger Wunsch. Das ist vielleicht so eine kleine Angst, die ich habe. Dass ich zum Beispiel sticken muss. Das will ich nicht. Sowas vielleicht. Aber ansonsten wirklich nur Momente, Gott sei Dank.
Was kostet dich am meisten Überwindung?
Was mich am meisten Überwindung kostet, meinen Arsch hochzukriegen manchmal. Da kämpfe ich dann richtig. Also da sage ich dann jetzt, komm. Manchmal brauche ich auch einen Impuls, dass jemand zu mir sagt, los, get your ass up.
Wenn du dir begegnen würdest, der Michelle mit 10 Jahren, was würdest du dieser Michelle sagen?
Bleib so, wie du bist. Ich war ganz frech, aber trotzdem offen, aufgeschlossen, neugierig. Und nee, die Michelle, die soll so bleiben, wie sie war.
Vieles von dem hast du ja auch noch. Oder würdest du sagen, da ist die Hälfte weg?
Nein, da ist ganz viel sogar da. Ich war sehr humorvoll, viel gelacht. Ich habe mir mal tierische Lachkrämpfe gekriegt. Und ich war eigentlich ein lustiges Kind, sehr neugierig, sehr abenteuerlustig, sehr unternehmungslustig. Also nee, ich würde glatt so bleiben, wie du bist. Vielleicht würde ich hier auch sagen, hab keine Angst vor dem Anderssein. Weil vielleicht das Anderssein, das war als Kind vielleicht gar nicht so aufgenommen. Im Nachhinein, wenn ich so dran denke, ich habe schon mich immer wieder behaupten müssen, eben weil ich anders war. Das habe ich immer geschafft und ich hatte auch immer Leute um mich, also andere Kinder, die mich bestärkt haben, witzigerweise. Ja, bleib so, ja. Ich glaube, ich hätte mich auch gemocht.
Das ist auch eine schöne Liebeserklärung, wenn du sagst, dass du dich selber gemocht
hättest. Doch, ich hätte mich gerne als Freundin gehabt. Ohne Scheiß.
Das Geile ist, du hast dich ja als Freundin. Du kannst dich halt nur nicht mit dir so richtig unterhalten.
Naja, also kann man schon.
Kann man schon, ja.
Doch, ich tue das schon auch. Also ich hab auch als Kind sehr viel mit mir selbst geredet. Das ist ganz lustig. Meine Mutter hat mich oft erwischt, wenn ich mit mir selber geredet habe. Und ich habe auch mal zu meiner Therapeutin gesagt, ich rede sehr gerne mit mir selbst. Und ist das crazy? Und dann sagt sie, nee, Frau Verlier, das ist sogar sehr gut, weil das ist was viele Menschen gar nicht können, das gar nicht zulassen. Ich habe echt wirklich Zwiegespräche, gerade auch so, wenn ich ein Problem habe oder so. Dann habe ich ein Zwiegespräch und arbeite oder erarbeite mir eine Lösung in dem Zwiegespräch. Ich bin auch nie alleine in meinem Zwiegespräch. Ich habe ganz viele Menschen um mich herum, wo man dann denkt, what the fuck, she's crazy. Aber nein, das ist so.
Also du meinst jetzt mit unterschiedlichen Menschen oder viele Menschen um dich herum?
Also die imaginäre Mensch. Kennst du das, wenn du dir imaginäre Menschen vorstellst? Das habe ich als Kind schon. Die da sind, aber gar nicht da sind. Mit denen ich ein Zwiegespräch haben kann und da Dinge erarbeite zum Beispiel.
Aber auch nicht Tote?
Erwischt. Voll erwischt. Doch, ich glaube an Geister. Ich glaube, da ist immer jemand da, der auf uns aufpasst. Sei es jetzt der, sag mal blöd gesagt, der Opa, Oma. Ich glaube an Geister. Ich glaube, da ist jemand da, der uns beschützt, der mit dir in Verbindung ist.
Ich glaube da auch dran. Jetzt aber nochmal zu der einen Frage, die ich dir vorher gestellt habe, ob du eben daran glaubst, dass es weitergeht oder nicht. Wie vereint sich das jetzt, dieses Bild?
Richtig, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Trotzdem habe ich aber nicht das Gefühl, es gibt ein Leben danach.
Du wärst mit Sicherheit auch eine gute Zwischengeisterin.
Oh ja, ich glaube, wir hätten viel Spaß.
Ja.
Aber das ist auch so eine Sache. Viele Menschen glauben nicht an Geister. Du wirst oft abgestempelt als nicht ganz von dieser Erde. Und deswegen denke ich eben, Geister, also wenn man das im Zwiegespräch hat, dass es wirklich Seelen gibt, die auf einen aufpassen. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Leben danach zu tun hat, weil ein Leben danach heißt ja, oder so verstehe ich das, dass du deine Seele praktisch in ein neues Leben eingeht und neu geboren wird als Felix Rumpelhäuser und dann als Felix Rumpelhäuser. Das sehe ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, es gibt Geister, die in so einer Zwischenebene sind, auf uns aufpassen.
Aber du siehst jetzt nicht so Gestalten, oder schon?
Auch. Nein, ich sehe keine Gestalten, aber ich spüre was. Mhm. Ich spüre, da ist was. Ich sehe aber keine Menschen. Kennst du das, wenn jemand geht und du hast noch einen ganz starken Bezug dazu, dann spürst du diesen Menschen noch, obwohl er nicht mehr da ist. Also ich habe mich aber auch nicht mehr darauf eingelassen. Also ich bin dann wirklich weg. Ganz weg, weil das mich so geflasht hat. Ich habe das mal 1-2 Jahre wirklich aktiv beobachtet, Dinge ausgependelt und prompt sind sie dann so gekommen. Und das hat mich echt geflasht. Und da war ich dann so, oh, ich muss einen Schritt zurück machen. Und wenn ich was mache, dann meist nur für mich in Ruhe und habe mein Zwiegespräch sozusagen mit denen.
Ich merke langsam, dass ich, glaube ich, schon wieder ein bisschen high werde.
Du brauchst Luft. Dann brauchst du. Ich habe extra deswegen eben die Tiere nicht rausgelassen, damit du eben Luft kriegst.
Du Gute, du.
Ich möchte ja nicht, dass du stoned nach Hause fährst. Das ist schon lustig, gell?
Also jetzt kommen wir, Anni, warte mal, da ist noch eine Frage. Von den allgemeinen Fragen. Was... Hey, wenn ich nachher wieder schon so ein Flash habe wie beim letzten Mal, ja, dann kriege ich echt die Krise.
Pass auf, denk dir, wenn du jetzt dann heim fährst.
Ach, oder hast du ein Zuckerstück für mich nachher, bevor ich fahre?
Aber sofort, du kriegst alles, was du willst. Weißt du was, da gebe ich dir ein schönes Löffelchen Manuka-Honig.
Oh ja, das ist gut, ist auch für den Hals gut.
Ja, haben wir schon gerettet. Denk positiv. Heute bist du ganz frisch und munter.
Ja, und ich bin ja auch älter und ich habe mich viel
und fast weiser.
Ja,
so genau. Wie ich. Yeah.
Also, die Frage, was ist Tod für dich?
Boah, Tod. Wenn jemand stirbt. Aber Tod kann er auch sein, wenn man sich selbst innerlich abtötet. Gefühlstechnisch, seelentechnisch, kommunikationstechnisch. Das ist ein viel schlimmerer Tod, finde ich. Ja.
So, ich habe jetzt Speed-Fragen. Ich sage den Anfang und du beendest es. Ich frage nicht dazwischen. Kann ich jetzt sowieso nicht mehr in meinem Zustand.
Okay.
Viel Spaß. Zum Lachen bringt mich...
Ein guter Witz.
Erzähl mal deinen Lieblingswitz.
Den kann ich nicht erzählen.
So?
Weil das so ein Anti-Witz ist und rassistisch noch dazu.
Geht nicht. Okay, dann Top 2.
Ich bin ganz schlecht im Witze erzählen. Alltagskomik. Zum Beispiel. Assistent sitzt mir gegenüber beim Essen. Wir haben alles fertig. Assistent möchte noch Pfeffer. Nimmt das Teil, also diesen Streuer, achtet irgendwie nicht drauf, streut, Streuer geht auf, Pfeffer auf das ganze Essen und ich brüll vor Lachen. Sorry. Weil das Gesicht vom Gegenüber so lustig ist, dass ich nicht mehr kann.
Eines meiner Alltagsrituale ist,
meine Atemtherapie machen. 20 Minuten lang.
Eine meiner Schwächen ist,
Rauchen. Meine Tabaksucht. Ja, sagst du auch, gell? Tabak ist scheiße.
Hast du schon mal so ein Endlich-Nicht-Raucher-Buch gelesen?
Nein.
Nein.
Meine größte Schwäche.
Eine meiner Stärken ist,
mein Humor.
Mein Leben ist bisher
ganz chillig. Und zwar chillig deswegen, weil ich jetzt an dem Punkt angekommen bin, wo ich sehr ruhig, also sehr zufrieden bin.
Die letzte Frage lautet, am meisten mag ich an mir?
So wie ich bin.
Alles?
Ja, weil ich langsam auch angefangen habe, mich so zu nehmen, wie ich bin. Samt Hängebusen und allem drum und dran. Nein, das kannst du streichen. Du streichst wieder.
Ich streich das, okay.
Na, schau mal. Siehst, ich kann nicht ernst bleiben. Mein Humor und meine Geduld.
Aber das
Geduld.
Hast du vorher schon. Eine meiner Stärken, okay. Das ist ja... Ich weiß, es ist so ähnlich, aber...
Okay, pass auf. Nochmal. Also,
ich am meisten... Mal, ganz offiziell. Am meisten mag ich an mir...
Dass ich sehr geduldig sein kann, wenn ich will. Und das mag ich sehr. Ich mag... Ich glaube, das sind mehrere Sachen.
Aber erzähl die bitte, du kannst gerne aufzählen.
Also, ich mag, dass ich... ein sehr aufgeschlossener Mensch bin. Ich mag, dass ich ein lustiger Mensch bin. Ja, gell, das sagst du auch. Ja. Ja. Und das Ding, also, ja, gerade in diesen Zeiten finde ich Humor mega wichtig. Und der kommt mir zwar manchmal abhanden, aber ich komme doch dann immer wieder zu mir zurück und das ist dann doch der humorvolle, aufgeschlossene, liebevolle Mensch, der ich bin. Und der kann mich nur bestätigen, gell? Der mag das besonders, wenn Gesellschaft da ist. Mhm. Was noch toll ist, wenn wir zum Beispiel Musik hören würden jetzt, das ist, ja, Zwiegespräch.
Also wir sind jetzt eigentlich dann fast, wir sind eigentlich jetzt am Ende.
Oh mein Gott, wir sind am Ende.
Jetzt nochmal abschließend, weil jetzt klappe ich das Ding gleich zu. Gibt es aber noch etwas, was du loswerden möchtest, was ich jetzt irgendwie vielleicht auch versäumt habe zu fragen? Oder?
Die Menschen sollten anfangen zu lernen, sich zu akzeptieren, wie sie sind. Egal Geschlecht, Religion, Hautfarbe.
Sich selbst oder die anderen?
Beides. Wir und vielleicht, wenn wir uns selbst besser akzeptieren, dann auch unsere Mitmenschen. Ich finde das Thema Rassismus wirklich ganz furchtbar. Ich finde Diskriminierung ganz furchtbar. Ich finde Gewalt, Übergriffe ganz furchtbar. Ich finde sexualisierte Gewalt ganz furchtbar. Und denke mir immer, mein Gott, was haben wir Menschen für Abgründe? Das ist krass. Mit ein bisschen mehr Liebe, glaube ich, würden wir alle viel, viel besser durch den Alltag kommen. Das Wort zum Sonntag. Montag, Dienstag. Heute ist Dienstag. Deswegen so.
Herzlichen Dank an die Unterstützerinnen Ines und Evelyn. Danke. Und wenn ihr die Arbeit von Frau Endlich unterstützen wollt, dann geht auf die Seite frauendlich.de. Rechts unten gibt es die Möglichkeit, eine Kleinigkeit oder auch Großigkeit zu spenden. Ansonsten redet miteinander, teilt euch mit, erzählt eurem Umfeld von Frau Endlich, euren Familien, Freunden, auch Fremden, egal, sprecht über die Endlichkeit endlich, denn das ist der Schlüssel zu noch mehr Lebendigkeit. Lebt wohl!